Die Bibel steckt voller Antworten auf die vielen Fragen des Lebens. Baylis Conley hat es selbst erlebt und erklärt dir das Wort Gottes verständlich und lebensnah.
Meine Frau und ich haben eine Freundin, die uns einmal von einer recht großen konfessionellen Kirche in ihrer Stadt erzählte. Sie traf sich mit dem Pastor. Sie sagte, er sei sehr liebenswürdig und freundlich gewesen, bis er herausfand, welche Kirche sie besuchte. Er sagte, oh, du gehst in die Kirche der Wiedergeborenen? Das ist kompletter Unsinn. Ich glaube nicht an die Wiedergeburt. Er war ein Seminarabsolvent, der in religiösen Traditionen und Zeremonien festhing, aber er war nicht gerettet. Er war ein Blinder, der die Blinden führte. Jesus sagte, wenn das passiert, werden sie beide im Graben landen. Vielleicht haben diese Menschen die richtige Herzenshaltung. Ich bin nicht gegen Zeremonien. Ich bin nicht gegen Traditionen, weil sie auf bestimmte Dinge hinweisen. Ich lehne das alles nicht ab. Aber Freund, das wird ihnen die Türen des Himmels nicht öffnen. Das wird sie nicht in Gottes Familie bringen. Sie müssen ihr Vertrauen auf Jesus als ihren Herrn und Retter setzen. In Vers 7 sagte Jesus, füllt die Krüge mit Wasser. Es heißt, sie füllten die Krüge bis zum Rand. Das gefällt mir. Sie füllten sie nicht nur halb, sondern bis zum Rand. Sie gehorchten mit Eifer. So sollte es sein. Ich glaube, in der Gemeinde Jesu gibt es viel zu viele halbherzige Taten. Wir sollten alles, was wir tun, bis zum Rand füllen. Wenn wir glauben, sollten wir es mit ganzem Herzen tun. Wenn wir predigen, sollten wir es zur rechten Zeit und zur Unzeit tun. Und wir sollten es nicht halbherzig tun, als würden wir selbst nicht glauben, was wir sagen. Wenn wir studieren, sollten wir die Verse von innen nach außen wenden, darüber meditieren und nachdenken. Füllen Sie das Gefäß bis zum Rand. Wenn Sie beten, tun Sie es vollmächtig. Wenn Sie geben, tun Sie es großzügig. Füllen Sie es bis zum Rand. Die Bibel sagt in Prediger 9, Vers 10, tu alles, was du mit deiner Kraft bewirken kannst. In Kolosser 3, Vers 23 heißt es, tut eure Arbeit mit Eifer und Freude. In Johannes 2, Vers 10 finden wir einen interessanten Teil der Geschichte. Als sie den Wein zum Küchenchef brachten und er ihn kostete, rief er den Bräutigam herbei. Er sagte, jeder bringt doch zunächst den guten Wein auf den Tisch und setzt erst dann den weniger guten vor, wenn die Gäste schon betrunken sind. Aber du hast den guten Wein bis jetzt aufgehoben. Hätten Sie den Wein, den Jesus gemacht hat, nicht gern probiert? Ich schon. Hören Sie, das christliche Leben ist besser als unsere ungeretteten Tage. Das Beste, was ich als Ungeretteter hatte, ist kein Vergleich zu dem Leben, das ich jetzt habe. Mein altes Leben war in jeder Hinsicht schlechter. Ich würde es um keinen Preis zurückhaben wollen. Ist Ihnen aufgefallen, dass Jesus nichts für den Wein berechnet hat? Er war umsonst. Sie können sich Erlösung nicht kaufen oder verdienen. Hier ist die Formel für Erlösung: aus Gnade durch Glauben plus null. Gnade ist die Hand Gottes, die sich ausstreckt und uns aufgrund des Werkes von Jesus dieses Geschenk anbietet. Glaube ist die Hand, die sich emporstreckt und sie empfängt, plus null. Ich kann ihr weder meine guten Werke noch meinen persönlichen Verdienst noch sonst etwas hinzufügen. Sie ist ausschließlich ein Geschenk von Gottes Gnade, das im Glauben empfangen wird. Wir sind durch den unvergänglichen Samen von Gottes Wort wiedergeboren, sagte Petrus. Aber jemand muss diesen Samen des Wortes aussäen. Bei mir war das ein 12-jähriger Junge in einem Park. In der Nacht zuvor schrammte ich aufgrund einer extremen Überdosis an Drogen nur knapp am Tod vorbei. Am nächsten Tag wachte ich in einem Park auf. Irgendwie hatte ich die Nacht überlebt. Ein 12-jähriger Junge kam zu mir und erzählte mir von Jesus. Das hatte noch nie zuvor jemand getan. Ich hatte noch nie vom Evangelium gehört. Dieses Kind stellte meine Welt auf den Kopf. Durch seinen Einfluss und den Einfluss seiner kleinen Familie landete ich kurze Zeit später in einer kleinen Straßenkirche, wo ich mein Leben Christus anvertraute und von Neuem geboren wurde. Hier ist ein Gedanke. Die Diener waren einfache Männer mit Fehlern und Schwächen, aber niemand lehnte den Wein aufgrund ihrer Unzulänglichkeiten ab. Lehnen Sie das Evangelium nicht ab, weil derjenige, der Ihnen davon erzählt, menschlich und unvollkommen ist. Paulus sagt in 2. Korinther 4, Vers 5, wir ziehen nicht umher und verkünden uns selbst, wir verkünden Christus Jesus, den Herrn. Warum sollten Sie die Mahlzeit ablehnen, weil die, die Sie servieren, enttäuschend sind? Gehen wir noch einen Schritt weiter. Sie wollen in der Wüste wandern gehen, aber Sie laufen im Kreis. Es ist mitten im Sommer. Sie haben sich total verirrt. Irgendwie wissen Sie intuitiv, dass Sie in die falsche Richtung gegangen sind. In der Nacht zittern Sie vor Kälte. Als die Sonne am Morgen aufgeht, ist Ihnen klar, dass der Tag glühend heiß wird. Sie haben kein Wasser mehr. Sie wandern weiter herum und zur Mittagszeit hat es an die 50 Grad. Ihnen wird klar, dass Sie es nicht schaffen werden. Sie haben nichts mehr zu trinken. Sie wissen nicht, wo Sie sind. Sie sind erschöpft. Sie sind allein draußen in der Wüste. Sie gehen zu Boden, legen Ihren Kopf auf einen Felsen und sagen, oh Gott, hilf mir. Plötzlich hören Sie etwas. In der Ferne sehen Sie eine Staubwolke, die auf Sie zukommt. Sie stützen sich auf Ihre Ellbogen und setzen sich auf. Plötzlich fährt ein alter, verbeulter, rostiger Jeep heran und ein Mann steigt aus. Das Erste, was Sie sehen, sind seine Stiefel. Es sind Löcher darin. Seine Kleidung ist voller Schweißflecken und Schmutz. Sein Haar ist verfilzt. Er ist unrasiert. Er stinkt. Er hat einen schlechten Atem. Seine Haut ist voller Blasen. Seine Lippen sind rissig. Er gibt ihnen Wasser und bietet ihnen an, sie mitzunehmen. Sie sagen, auf keinen Fall, du stinkst. Sieh dich an. Du bist unrasiert. Du hast dich nicht angemessen vorgestellt. Ich will dich und deinen Jeep nicht. Geh weg. Gut, dann bleib hier und stirb. Hören Sie, Gottes Diener tragen diesen kostbaren Schatz in irdenen Gefäßen. Ich für meinen Teil stehe auf tönernen Füßen, die bis unter meine Achseln reichen. Fragen Sie meine Frau nach dem Gottesdienst bloß nicht nach all meinen Fehlern, sonst werden Sie den ganzen Tag hier sein. Ich arbeite daran. Ich werde besser. Ich wachse. Indem ich Gottes Wort in mich aufnehme, gehe ich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Glauben zu Glauben. Ich wachse. Ich werde Christus ähnlicher, wie Sie hoffentlich auch. Lehnen Sie die Botschaft nicht ab, weil der, der sie bringt, Fehler hat. Die Botschaft ist rein. Die Botschaft ist wahr und der Retter ist wunderbar. Die wichtigsten Lektionen von dem Zeichen, das Johannes aufgeschrieben hat, haben mit Verwandlung und Erlösung zu tun. Es gibt noch weitere Lektionen wie der Glaube der Diener. Mir gefällt, was Maria zu ihnen sagte, tut, was immer er euch befiehlt. Da waren also diese riesigen Steinkrüge. Jesus sagte, füllt sie mit Wasser. Sicher dachten die Diener, hast du deine Mutter falsch verstanden? Sie sagte, der Wein ist ihnen ausgegangen, nicht das Wasser. Wir haben jede Menge Wasser. Sie haben keinen Wein mehr, Jesus. Er sagte, füllt sie mit Wasser. Sie sagten nicht, das sind 600 Liter. Jesus, der Eimer, mit dem wir das Wasser aus dem Brunnen holen, fasst nur 8 Liter. Wir brauchen 45 Minuten, um die Krüge zu füllen. Und es ist heiß. Nein, sie taten es einfach. Sie gehorchten ihm. Dann sagten sie, okay, sie sind gefüllt. Jesus sagte, schöpft daraus und bringt es dem Küchenchef. Sie müssen gedacht haben, du nimmst mich auf den Arm. Jesus, verstehst du, dass ich mit diesem Job meinen Lebensunterhalt verdiene? Mich wird nie wieder jemand auf einer Hochzeit einstellen. Ich werde mich hier zum Affen machen. Ich muss meine Frau und meine Kinder ernähren. Ich dachte, du gibst uns Geld und schickst uns in die Stadt, um Wein zu kaufen. Aber wissen Sie was? Sie gehorchten mit Eifer. Sie schöpften etwas heraus und brachten es dem Küchenchef, und es gibt keinen Hinweis darauf, dass sich das Wasser in Wein verwandelte, bevor sie es ihm gaben. Es erforderte Glauben, so zu handeln. Freund, wenn Gott dabei ist, ein Wunder für uns zu tun, gibt er uns fast immer zuerst ein Gebot. Wenn wir ihm gehorchen, folgen die Wunder. Unser Teil ist Gehorsam. Wir müssen erkennen, was er sagt, und es tun. Sein Teil ist es, das Wunder zu vollbringen. Es mag den Anschein haben, als würde Gott sich auf ihre Kosten amüsieren, aber das ist nicht der Fall. Gott verlangt oft, dass Sie das Lächerliche tun, bevor er das Wundersame tut. Er verlangt, dass Sie die Krüge mit Wasser füllen und verwandelt es dann in Wein. Er will, dass Sie die Netze auswerfen und füllt sie dann mit Fischen. Sie müssen mehrmals die Stadt umrunden und dann wird er die Mauern einstürzen lassen. Unser Teil ist Gehorsam, sein Teil ist das Wunder. Unser erstes Gebäude war nach 5 Monaten zu klein. Es war ein kleiner Laden. Dann mieteten wir ein Bürogebäude weiter unten in der Straße, nur einen Steinwurf von hier entfernt. Als wir das kleine Gebäude mieteten, zählten wir mit den Erwachsenen, den Kindern und ihren Teddybären und den schwangeren Frauen doppelt gerechnet, 65 Personen. Etwa 40 oder 45 Erwachsene. Wir mieteten das Haus und ich kaufte 160 Stühle. Manche murrten und sagten, was für eine unnötige Ausgabe. Ich weiß noch, wie eines der treuesten Ehepaare in der Gemeinde später zu mir kam und sagte, Pastor, wir haben geglaubt, du wärst verrückt geworden. Du hast 3-mal so viele Stühle gekauft, wie wir brauchten. Wir dachten, du hättest den Verstand verloren. Aber wissen Sie was? Gott hat die Stühle gefüllt. Gott hat sie gefüllt. Wir mussten sogar abends noch einen zweiten Gottesdienst abhalten und er war immer voll. Die erste Reihe war ungefähr hier. Das Schlagzeug war direkt hinter mir und wenn ich predigte, bekamen alle in den ersten Reihen eine Dusche. Ich spuckte 3 Reihen weit. Manche von Ihnen haben das miterlebt. Es sind immer noch einige Menschen in der Gemeinde, die von Anfang an dabei waren. Wir mussten die Türen öffnen und draußen noch Stühle aufstellen und noch mehr kaufen. Wir gaben den Menschen Schirme, damit sie keinen Sonnenbrand bekamen. Sie saßen draußen im Regen. Wir stellten Lautsprecher auf und selbst in den Fluren standen Stühle. Wenn man während des Gottesdienstes zur Toilette ging, musste man sehr leise sein, weil direkt vor der Tür Leute saßen, die alles hörten, was man tat. Sie fragen, warum hast du all diese Stühle gekauft? Ich habe nur meine Wasserkrüge gefüllt. Und Gott hat seinen Teil getan und die Stühle gefüllt. Er tat sogar einige übernatürliche Dinge. Die Kirche ist immer stetig gewachsen, aber es sind auch ein paar ungewöhnliche Dinge passiert. Vor etwa 39 Jahren war ich in meinem Büro, damals ein kleines Gästezimmer in unserem Haus. Ich hatte auf einem Flohmarkt für $25 einen Schreibtisch und einen Stuhl gekauft. An einem Samstagmorgen fiel ich auf mein Gesicht und betete für die Gottesdienste am Sonntag. So etwas ist seitdem nie wieder passiert. Das passiert nicht jeden dritten Dienstag. Vor 39 Jahren erschien mir in diesem kleinen Büro ein Engel. Im selben Moment hörte ich in meinem Geist einen Bibelvers, denn Engel sind nur Diener. Sie sind Geister, die Gott als Helfer zu denen sendet, welche die Rettung erben werden. Ich hatte sofort das Gefühl, dass ich diesen Engel aussenden sollte, um etwas zu tun. Mir kamen die Menschen in den Sinn, die nicht in die Kirche gingen, ungerettete Menschen, die keiner Gemeinde angehörten. Ich machte eine Liste und nannte die Namen laut. Diese Menschen waren früher in die Gemeinde gekommen, aber dann ausgeblieben. Wir hatten sie viele Monate lang nicht mehr gesehen. Sie waren nicht gerettet und weit von Gott entfernt. Auf der Liste standen ein Dutzend, vielleicht auch 15 Personen. Dann verschwand der Engel plötzlich. Als ich am Sonntagmorgen aufstand, um zu predigen, wussten die Menschen nicht, was ich tat. Ich sah nur über die Gemeinde hinweg. Ja. 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 Jede einzelne Person, deren Namen ich genannt hatte, saß im Gottesdienst. Ob sie nun einen Traum hatten, in dem sie in die Gemeinde gerufen wurden, ob sie jemand angerufen hatte oder ob sie einfach aus heiterem Himmel den Wunsch hatten, hinzugehen, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß nur, was sie beeinflusst hat, zu kommen. Mein Freund, Gott kann Ihre Gebete beantworten. Er kann auf eine Weise, die Sie nie für möglich gehalten hätten, für Sie wirken. Ihr Teil ist es, zu gehorchen und zu tun, was er Ihnen gesagt hat. Jesus machte viel Wein, 600 Liter. Manche Menschen sagten, sie müssten sich alle betrunken haben. Nun, eine Hochzeit war damals nicht wie heute. Sie dauerte nicht nur einen Sonntagnachmittag, sondern eine ganze Woche. Und das ganze Dorf war eingeladen. Jesus stillte die Bedürfnisse eines ganzen Dorfes. Er ist Jehovah Jireh, der Herr, der versorgt. Ganz gleich, was für eine Not Sie gerade haben oder wie groß sie ist nicht zu schwierig für Gott. Hören Sie, sie ist nicht zu schwierig für Gott. Ich war 2 Jahre lang zweiter Pastor. Daran habe ich schon lange nicht mehr gedacht. Das war in einer Kirche in Beaumont, Kalifornien. Sie nannte sich New Covenant Fellowship. Heute heißt sie anders. Ich sprach im Gottesdienst. Während ich auf der Bühne war, hörte ich plötzlich ein Wort in meinem Herzen. Das war wirklich sonderbar. Ich predigte über ein Thema aus der Bibel und plötzlich hatte ich das Wort Parkplatz in meinem Herzen. Ich ignorierte es und predigte weiter, aber es kam erneut. Parkplatz. Also stoppte ich die Predigt und fragte, hat das hier für jemanden eine Bedeutung, Parkplatz? Ein Mann, der das erste Mal in der Kirche war, hob die Hand. Für mich. Ich besitze das Restaurant so und so. Wir kannten es. Er sagte, die Stadt hat vor 6 Monaten, aus welchen Gründen auch immer, meinen Parkplatz aufgerissen und sie sind nie zurückgekommen, um ihn wieder in Ordnung zu bringen. Mein Restaurant steht kurz vor dem Aus. Ich sagte, lasst uns dafür beten. Das taten wir. Am nächsten Sonntag kam er wieder. Er sagte, weißt du was? Am Montagmorgen nach dem letzten Sonntag kamen Arbeiter von der Stadt und haben meinen Parkplatz komplett instand gesetzt. Mein Punkt ist, was immer Sie brauchen, ist nicht zu schwierig für Gott. Es ist nicht zu schwierig für den einen, der das Maß des Himmels mit seiner Handspanne festgesetzt hat. Es gibt übrigens keinen Hinweis darauf, dass sie den ganzen Wein tranken. Ich persönlich glaube, das war das Hochzeitsgeschenk von Jesus für das Paar. So ähnlich wie in der Geschichte von Elisa und der Witwe. Sie hatte noch ein kleines bisschen Öl in ihrem Krug und er sagte, geh und borge die Gefäße. Sie tat es und er sagte, sind das alle? Sie sagte, mehr gibt es nicht. Er sagte, gieß das Öl aus. Sie goss und das Öl füllte alle Gefäße. Er sagte, verkauf das Öl, bezahle deine Schulden und vom Rest kannst du leben. Ich glaube, Jesus machte diesem Paar ein exquisites Geschenk zu seiner Hochzeit. Er tat dieses Wunder auf einer einfachen Hochzeit in einem abgelegenen Ort unter armen Menschen in Kana. Wer hat schon von Kana gehört? Es ist ein kleines Dorf in Galiläa. Jesus tat sein erstes Wunder nicht im Palast des Herodes oder vor der religiösen Elite. Es waren keine Könige und Würdenträger anwesend, nur ein junges Ehepaar, das in Not und Verlegenheit geriet, weil ihnen der Wein ausgegangen war. Ja, Jesus stillte ihre Not in diesem unbekannten Dorf, weit weg von den Berühmtheiten und außerhalb der Sichtweite der religiösen Führer. Er tat es in Kana. Kana gehörte zum Stamm Asser, von dem der sterbende Jakob prophezeit hatte, dass er Nahrung hervorbringen würde, wie sie Königen zukommt. Das passierte an diesem Tag in Kana. Vielleicht haben Sie das Gefühl, ständig übersehen zu werden. Vielleicht denken Sie, weiß überhaupt jemand, dass ich lebe? Gott sieht Sie. Ihre Bedürfnisse sind ihm wichtig. Die Menschen mögen sie nicht kennen. Sie mögen sie nicht sehen, aber der Schöpfer sieht sie. Er sieht ihre Nöte und Schwierigkeiten. Sie können Delikatessen bekommen, die eines Königs würdig wären. Das kann in ihrem Leben passieren. Sie müssen nur tun, was das junge Paar tat. Sie luden Jesus zu ihrer Hochzeit ein. Jesus drängt sich nicht auf. Er kommt in unser Leben und unsere Umstände, wenn wir ihn einladen. Sie müssen ihn einladen. Ich möchte gleich mit Ihnen beten und Sie einladen. Ihnen die Möglichkeit geben, verändert zu werden. Ja, ich sehe auf den irdenen Krug, aber da ist etwas extrem Kostbares. Es ist etwas von ewiger Natur in seinem Inneren. Der Tag wird kommen, an dem sie ihren toten Körper ablegen, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Das widerfährt allen. Das macht mir irgendwie Angst. Ich bin 70 Jahre alt. Ich weiß nicht, wie das vor sich ging. Es ist klammheimlich passiert. In meinem Inneren bin ich immer noch etwa 21 und es ist immer noch ein guter Teil heiliger Verrücktheit in mir. Aber es ist einfach ein seltsamer Gedanke. Die Person, die in meinem Körper lebt und die Person, die in ihrem Körper lebt, ist ewig. Sie werden die Ewigkeit irgendwo verbringen. Definitiv. Ich habe gute Nachrichten. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Von Neuem geboren, verändert und zu einer neuen Schöpfung gemacht. Jesus sagte, was aus dem Geist geboren ist, ist ihr Geist. Gleich am Anfang von 1. Mose sehen wir, dass der Geist Gottes über der Wasserfläche schwebte. Worauf wartete er? Er wartete darauf, dass Gott sagte, es werde Licht. In dem Moment, in dem Gott spricht, erschafft der Geist. Auch jetzt schwebt der Heilige Geist über diesen Ort. Sie haben das Wort des Herrn gehört. In dem Moment, in dem Sie es annehmen, findet eine Schöpfung in Ihnen statt. Sie werden zu einer neuen Schöpfung in Christus Jesus. Der Heilige Geist wird Sie verändern, Freund. Das geschieht nicht durch Rituale. Es geschieht nicht durch Zeremonien. Es tritt nicht ein, indem Sie sich an Regeln und Vorschriften halten. Es passiert, indem Sie dem auferstandenen Retter vertrauen. Ich möchte Sie in ein Gebet führen. Und ich möchte noch ein paar weitere Gedanken mit Ihnen teilen, von denen ich glaube, dass sie Ihnen helfen werden. Wenn Sie wollen, können Sie die Augen schließen und den Kopf senken, aber nur, wenn Sie wollen. Ich werde beten. Zuerst werde ich auf drei zählen. Wenn Sie mitbeten wollen, heben Sie bitte bei drei die Hand. Durch diese erhobene Hand sagen Sie, ja, ich will beten. Wenn ich alle Hände gesehen habe, können Sie sie wieder herunternehmen. Ich werde Sie alle in ein Gebet führen. Ich persönlich glaube, dass so eine einfache Tat wie das Heben einer Hand dazu beitragen kann, dass Ihr Glaube sich Gott zuwendet. Die Bibel sagt, Glaube wird durch Taten ausgedrückt. Das steht ganz klar im Jakobusbrief, Kapitel 2. Sehen Sie es einfach so. Ihr Herz streckt sich nach Gott aus. Ihre Hand spiegelt nur wider, was in Ihrem Herzen vor sich geht. Ich möchte die Einladung noch ein bisschen ausdehnen. Vielleicht haben Sie Jesus noch nie angenommen. Vielleicht sind Ihnen Ihre Sünden und Unzulänglichkeiten nur allzu bewusst. Sie wissen, dass Sie einen Retter brauchen. Oder Sie sind vom Glauben abgefallen. Ein verlorener Sohn, eine verlorene Tochter. Sie hatten an irgendeinem Punkt Ihres Lebens eine aufrichtige Begegnung mit Jesus. Sie haben ihn als Kind geliebt und sind ihm als junger Erwachsener begegnet. Vielleicht waren Sie einmal in Schwierigkeiten und haben zu Gott geschrien und er hat Sie befreit. Aber Sie haben die Versprechen, die Sie ihm gegeben haben, nie erfüllt. Es ist Zeit, nach Hause zu kommen, verlorenes Kind. Ich möchte auch mit Ihnen beten. Eins, zwei. Wenn Sie sich dem Gebet anschließen wollen, heben Sie Ihre Hand hoch, drei, sodass ich Sie sehen kann. Halten Sie sie für einen Moment oben. Noch wichtiger ist, dass Gott jetzt Ihr Herz sieht. Jede Tat, auch eine so einfache wie das Heben Ihrer Hand, ist wichtig. Gut, es sieht so aus, als seien überall die Hände oben. Nehmen Sie sie jetzt wieder herunter. Legen Sie eine Hand auf Ihr Herz. Legen Sie Ihr Herz in Ihre Worte und sprechen Sie sie aufrichtig zu Gott. Sagen Sie, oh Gott, ich komme jetzt zu dir. Ich glaube von ganzem Herzen, dass Jesus Christus dein Sohn ist. Ich glaube, dass er am Kreuz starb, um meine Sünden auszulöschen. Ich glaube, dass er von den Toten auferweckt wurde. Ich bitte ihn jetzt, in mein Leben zu kommen. Jesus, ich bekenne dich als meinen Herrn und Retter. Ich lege alles, was ich bin und was ich habe, in deine Hände, Jesus. Ich werde gehen, wo immer du mich hinführst. Amen. Ich hoffe, dass Sie das Gebet mitgesprochen haben. Wenn Sie das mit einem aufrichtigen Herzen getan haben, mein Freund, hat Gott Sie gehört. Sie gehören jetzt ihm. Sie sind sein Eigentum. Sie sind Gottes Kind. Jetzt müssen Sie anfangen, geistlich zu wachsen. Wenn Sie keine Bibel haben, besorgen Sie sich eine und fangen Sie an, sie zu lesen. Beginnen Sie im Neuen Testament. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns kontaktieren. Lassen Sie uns wissen, ob Sie Jesus in Ihr Leben eingeladen haben. Wir werden unser Bestes tun, um Ihnen bei den nächsten Schritten auf Ihrer Reise zu helfen. Sie müssen wissen, dass Gott Sie nie verlassen oder im Stich lassen wird. Er hat Ihnen sein Siegel aufgedrückt und Sie gehören ihm. Loben Sie seinen Namen für immer.
Wir danken dir fürs Zuhören. Weitere Predigten sowie eine tägliche Andacht von Baylis findest du kostenlos auf baylis-conley.de. Gott segne dich.